Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Mit meiner super Kollegin Kathleen. Hallo.
Hallo, Stefan.
Ja, auf zu einer neuen Folge. Und wir haben ja, ich finde, eine unglaubliche Themenvielfalt, weil wir einfach so, ja, aus den ganzen Gesprächen, Trainings und so weiter eigentlich immer wieder automatisch mit neuem Material versorgt werden. Und es ist da ein Thema, da wollte ich heute gerne mit dir sprechen, wieder immer ein bisschen improvisiert, wie immer, also ohne wirkliche Vorbereitung, nämlich das Thema, welche Rollen eine Führungskraft eigentlich hat, einnehmen sollte oder auch nicht einnehmen sollte. Und ich bin ein bisschen drauf gekommen, weil ich in dem Podcast, den ich mit Simone Schweizer jetzt neulich mal gemacht habe, zu verschiedenen Narrativen im Bereich Führung, wir ein Narrativ hatten, eine Führungskraft sollte Coach sein, und ich hatte gesagt, völliger Humbug, und natürlich ist ein bisschen ausführlicher begründet. Aber Kathleen, das ist doch ein Thema, ist auch wenn es ein bisschen theoretisch ist, hat schon eine praktische Bewandtnis, oder?
Absolut. Das fragen auch ganz oft Führungskräfte, beziehungsweise es kommt oft die Frage, gibt es irgendwas, was eine Führungskraft besonders gut können muss, und dann natürlich automatisch auch, welche Rollen sie oder er einnehmen muss. Also ich finde, das ist ja ein bisschen theoretisch, aber letzten Endes brauche ich ja so eine Rollenbeschreibung, damit ich die eben im Idealfall auch gut ausfüllen kann, ne? Damit das dann auch was wird. Also total im Praxisbezug aus meiner Sicht.
Ja, da kommen wir auch dazu, auch die große Gefahr, die da drin liegt, ist sofort in dem, was du eben gesagt hast, fällt mir das ein, dass das natürlich auch wie so eine übergroße Anforderung erscheinen kann, ja, was man auf einmal alles können soll. Ja, jetzt ist man vielleicht von einer tollen Fachkraft zu einer Führungskraft geworden, hat vielleicht ein erstes Führungstraining gemacht, und auf einmal soll man alles können, alles wissen, zu allem eine Meinung haben, Entscheidungen treffen können, auf Augenhöhe kommunizieren und. Und das nehmen wir jetzt mal ein bisschen auseinander, und sagen wir schon mal, kleine Entwarnung, man muss natürlich nicht alles gleichmäßig gut können.
Nee, das wäre ja auch irgendwie komisch, finde ich.
Ja, also es ist auch, ja, bitte.
Nee, sorry, aber ich finde, also weil du es gerade genauso gesagt hast, so diese, ich sage jetzt mal, ganz übliche Entwicklung von einer guten Fachkraft eben zur Führungskraft. Ich glaube, dass das ja ganz häufig noch genauso ist und genau das aus meiner Sicht zumindest oft genau zu einem Problem führt. Weil die Vorstellungen davon, was ich dann eigentlich als Führungskraft tun soll oder was für eine Rolle ich eben anders als vorher einnehmen soll, erlebe ich immer wieder, das ist den Leuten oft überhaupt nicht klar. Und dann ist oft Frust eigentlich schon vorprogrammiert.
Mhm. Ja. Okay, aber dann lass uns das mal ein bisschen so sortieren. Was sind so mögliche Rollen, die aus unserer Sicht eine Führungskraft einnehmen, ja, sollte, vielleicht auch könnte, und eben nicht in jedem, in jedem Umfang oder in, also jede Rolle natürlich vollständig komplett ausführen soll, aber es ist so eine Orientierung. Und ich fange mal mit einer an, die mir so einfällt, und kannst mal sagen, ob es stimmt oder nicht. Du bist da, ich finde, wahnsinnig fit drin. Also, das eine ist auf jeden Fall, dass eine Führungskraft ja so eine Entwicklungsaufgabe hat. Man könnte so eine Rolle sagen, als Entwickler.
Unbedingt.
Oder wie würdest du das benennen, diese Rolle?
Ja, Entwickler, finde ich, ist ein total schöner Begriff dafür, weil, ich finde immer, dieses gemeinsam entwickeln muss da irgendwie noch mit rein, dass nicht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder so ein Team der Meinung ist, meine Führungskraft muss das alles sehen und dann den perfekten Plan für jeden Einzelnen haben zum Thema zum Beispiel Personalentwicklung oder Mitarbeiterentwicklung, ne? Sondern eben wenn das gemeinsam abläuft, ist das eine großartige Rolle, nämlich zu gucken, wo hat jemand vielleicht ein Potenzial, wo möchte jemand hin, wo liegen Talente, wo liegen Stärken, wo sind eben Themen, die sowohl auf der einen Seite mal aus dem Team sozusagen kommen und auf der anderen Seite, was brauchen das Unternehmen und wie findet man da eine Passung und wie kann man das da eben hin entwickeln, so, ne? Und dafür so einen Anstoß zu geben oder eben den Rahmen dafür zu machen, dass das geht, aus meiner Sicht eine mega spannende Rolle als Führungskraft.
Ja, also du hast schon zwei Unteraufgaben beschrieben, die damit zusammenhängen, nämlich einmal das Thema Teamentwicklung, ja, also Das ist das, was wir in unseren Folgen immer mal wieder beleuchtet haben von dieser wunderbaren Soziologin Elinor Ostrom, die dafür Teamprinzipien entwickelt hat, die so beschreiben, wie man in einem Team einen höheren Grad an Kooperation erzeugen kann. Das ist auf jeden Fall eine der Entwicklungsaufgaben. Und die andere ist ja dann, wie du es eben beschrieben hast, individuell bei den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zu sehen. Also du hattest ja, das fand ich eben sehr schön beschrieben, eine Führungskraft hat die Aufgabe, die Stärken und die Potenziale von Mitarbeitern zu erkennen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Denn da steckt ja so ein stärkenbasierter Ansatz.
Finde ich schon. Also das muss natürlich nicht, ich sage jetzt mal, blind erfolgen, also dass derjenige irgendwie Hellseher sein soll, ne? Sondern das ist ja keine Einbahnstraße. Also das soll schon auch von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter natürlich auch getrieben oder geprägt oder eben einfach mitgemacht werden. Aber dieser Blick dahin, dass es eben letzten Endes alles in Veränderung ist und deswegen ja auch logischerweise im Idealfall keiner so bleibt, wie er jetzt gerade ist. Und das als eine echte Aufgabe zu sehen und zu gucken, wie können wir das regeln, wie können wir das tatsächlich managen, das finde ich, ist eine ganz explizite Aufgabe von Führung.
Okay, also der stärkenbasierte Ansatz heißt also, wir gucken eher auf das, was schon da ist und entwickeln das weiter, anstatt an den Schwächen zu arbeiten und die weiterzuentwickeln. Das ist dann so ein Thema, das wir in unserer Kultur immer wieder haben, dass wir so auch sehr schwächenorientiert häufig sind, ne?
Klar, das ist, also letzten Endes fängt es so in der Schule an, ne? Also, dass man immer so diesen Vergleich aufmacht, Mensch, da läuft es super und hier nicht so. Und worauf setzt man dann eben seine Energie? Immer auf das Loch, ne? Auf das nicht so. Und das ist sicherlich immer dann gut, wenn es darum geht, sich Wissen anzueignen, mehr Fähigkeiten fachlicher Art zu entwickeln. Aber wenn wir tatsächlich mal über Stärken und Talente sprechen, also das, was wir alle so in petto haben, was wir so mitbringen und da mal hinzugucken und zu sagen so, was hat denn eigentlich jemand dabei und wie könnte man das noch besser oder noch intensiver nutzen, als es heute schon ist? Das ist eine mega spannende Aufgabe und super energiereich. Da kommt natürlich total viel Positives rüber, ne? Wenn man diesen Blick hat für Leute.
Ja, wir sprachen ja darüber, wir setzen ja bei uns oder du ja vor allem ja bei dieser Stärkenanalyse, die wir durchaus machen, den sogenannten Gallup Strengths Finder ein. Das ist ja ein Instrument, mit dem sich so Talente, also das, was vielleicht vorhanden ist, mal ja ganz gut so darstellen lassen, ermitteln lassen. Und ein Talent, das zur Anwendung kommt, ist dann ja eine Stärke, oder?
Naja, also die Gallup macht so eine schöne Gleichung auf, die finde ich großartig. Die heißt, Talent mal Investitionen ist gleich Stärke. Und ich finde, okay, das kann man das so schön auf alles anwenden. So. Also ich sag immer in der Erklärung dafür, also stell dir vor, ich würde verrückterweise irgendwie Fußballprofi werden wollen. Ich könnte jeden Tag 23,5 Stunden trainieren, bis der Arzt kommt. Und das würde niemals, niemals, nie gelingen, weil eben eine Seite der Gleichung bei mir null ist. Ne? Also ich habe halt null Talent dafür. Also so eine Multiplikation wird dann nichts. Aber umgedreht, wenn ich jemanden habe, der ein großes Talent für etwas hat, aber darin nicht investiert, also sei es Zeit, sei es eben Beschäftigung, sei es überhaupt erstmal Aufmerksamkeit, also zu wissen, dass das da ist, dann bleibt das eben auch leider erstmal nur ein Talent, ne? Dann bleibt es liegen, es wird dann keine Stärke. Und das gilt es im Grunde so rauszuarbeiten, weil die Kraft oder die Zeit, die ja den Invest, den man eben macht in seine Talente, tatsächlich einen Riesenhebel ja haben kann.
Ja, also dazu gehört ja auch dann die Aufgabe der Führungskraft, und das finde ich gehört auch in diesem Bereich Entwicklung mit rein, die richtige Job-Personenpassung hinzubekommen. Also eben auch zu sehen, dass die Anforderungen, die ein Job mit sich bringt, und die Person gut zusammenpassen. Also diese Job-Personenpassung ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Führungskraft, oder wie siehst du das?
Ja, ich finde, also die Verantwortung hat schon auch jeder so ein bisschen selber, ne? Zu gucken, so was liegt mir und so. Ich finde aber, dass es idealerweise bei der Führungskraft beginnt. Also den Blick erstmal auf seine eigenen Talente eben zu werfen und zu gucken, so passt das eigentlich bei mir? Oder jetzt bin ich mal böse und sage, oder möchte ich eigentlich lieber Fachkraft bleiben? Was aus meiner Sicht 0,0 negativ behaftet sein sollte. Ich glaube, dass das manchmal sogar der viel bessere Weg für Leute ist, ne?
Dieses Thema, diese Talente oder auch als Führungskraft die Job-Personenpassung zu erkennen, ist eine wichtige Aufgabe, die die Führungskraft hat, und da kann man viel Potenzial ja auch verschenken, wenn das nicht passt, ne?
Absolut, klar. Und was das so an, also ich finde, wenn man so in unserer, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen in unserer Welt sich so umguckt, es ist ja alles wahnsinnig schnell. Wir sind immer irgendwie umgeben von allen möglichen Reizen. Wir sind immer E-Mail-mäßig erreichbar. Wir sind immer telefonisch erreichbar. Es kommen 1000 Nachrichten. Wir sind immer irgendwie an, so, ne? Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend, so. Und wenn man sich mal überlegt, wie kommt man so mit seiner Kraft, seiner Energie eigentlich gut zurecht, dann ist dieser Blick auf, was kostet mich eigentlich nicht noch zusätzliche Energie, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher. Und da sind Talente eben eine ganz gute Antwort drauf, sich das klar zu machen und in die zu investieren, weil tatsächlich der Effekt daraus ist, dass wenn man es schafft, also möglichst viel seiner Talente zum Einsatz zu bringen, eben idealerweise in seinem Job, weil da verbringen wir nun mal einen ganzen großen Teil unseres Tages, dann ist dieser Effekt, ich sage immer, also dann ist man vielleicht am Ende so eines Tages müde, aber man ist nicht erschöpft. Und das ist ein großer Unterschied. Also, dass man nicht so energieleer ist. So, und ich finde,
fällt einem also leicht, diese Dinge zu tun. Das ist ein großes Thema. Also Talent, damit umzugehen, Talentmanagement ist im Grunde genommen Energiemanagement. Weil wenn ich mich entlang meiner Stärken bewege, dann fällt mir das leicht. Wobei ich das auch manchmal bei Mitarbeitern früher in meiner Zeit als Führungskraft erlebt habe, dass Mitarbeiter Dinge, die sie gut konnten, die also offensichtlich eine Stärke waren, so ein bisschen abgetan hatten, da ist ja nichts Besonderes und so. Ich muss dann so eine wahnsinnig gute Vertrieblerin in meinem Geschäftsreisebuch damals denken. Und die wollte dann was anderes machen, also sie wollte gerne Führungskraft werden und die Leitung des Vertriebes übernehmen und das hat nicht gut funktioniert. Weil sie das konnte sie gar nicht gut vermitteln und hatte gar kein Verständnis dafür, dass die anderen das nicht so gut wie sie dann auch schaffen. Also ihre Stärke war definitiv nicht Führung, sondern war eindeutig halt diese Vertriebstätigkeit. Aber da wollte sie irgendwie weg. Sie wollte in die Beratung, in die Führung. Also ich würde sagen, man kann sich da selber auch ein bisschen täuschen, weil man sich so entlang dieser Stärken gar nicht unbedingt entwickeln will, sondern eben häufig auch versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten oder diese Herausforderung anzunehmen.
Naja, ich glaube, dass man das erstmal überhaupt so gar nicht erkennt oder dass das wahnsinnig schwer ist, das zu erkennen, weil was du eben schon gesagt hast, das passiert uns allen ganz häufig. Stell dir mal vor, jemand würde dich eine ganze Woche begleiten bei allem, was du machst und am Ende der Woche zu dir sagen, boah, voll krass, wie du Sachen durchdenkst oder an Dinge rangehst, wie du Informationen aufnimmst, wie du dir ein Konzept überlegst, wie du agierst, wie du mit Leuten sprichst, völlig egal, ne? Das ist super cool, das möchte ich auch gern können. Dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Schultern zucken und sagen, wie soll ich es denn sonst machen? So mache ich es halt. Also,
ist ja nichts Besonderes.
Ist doch total normal. Genau, ist doch nichts Besonderes. Und dabei ist es das aber doch, ne? Weil dich eben Sachen auszeichnen und das ist erstmal, also dein Wissen zeichnet dich natürlich auch aus, also speziell dich, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern erstmal das, die Art eben, wie du an bestimmte Dinge rangehst und wie sich Dinge für dich erschließen, das ist eben ganz besonders, nur bei dir. Und das kostet dich halt nichts. Also du findest das nicht anstrengend. Du sagst, es ist doch logisch, dass ich das hier so mache oder so ein Thema so und so angehe. Und deswegen halten wir das eben, also A, für nicht so wirklich spektakulär. Das ist das eine. Und wir halten es eben trotzdem dann auch immer für normal und erwarten das auch immer bei allen anderen. Und daher kommt ja auch so ein bisschen so dieses, also wenn du das gerade von deiner ehemaligen Mitarbeiterin erzählt hast, so dieses Unverständnis, warum macht denn der das jetzt so nicht oder warum kann der das nicht, ist doch total Pipifax, ne? Also das ist so oft die Schlussfolgerung. Das ist tatsächlich so dieses Arbeitsfeld, was in diesem Thema Talente schlummert. Und das hat erstmal gar nichts mit Können oder Fachwissen zu tun, sondern mit der Art, wie man an Sachen rangeht, ne?
Okay. Also das heißt, zusammengefasst nochmal, die Rolle des Entwicklers oder der Entwicklerin bedeutet also zum einen das Thema Teamentwicklung, da haben wir an anderer Stelle in unserem Podcast schon mal ausführlich drüber gesprochen und eben auch das Entdecken und Entwickeln von Potenzialen und Stärken bei Mitarbeitern und eben der Versuch, sie entsprechend ihrer Stärken einzusetzen und die Anforderungen des Jobs und die Fähigkeiten, die Stärken der Person idealerweise so zur Passung zu bringen, dass der Mitarbeiter in Flow kommt und auch das Engagement da ist und so weiter.
Ja, finde ich total.
Das einfach gut funktioniert. Das ist also eine Rolle und ich glaube, dass man so insgesamt so drei Rollen, glaube ich, festmachen kann. Was, glaube ich, schon bei der Führungskraft auch dazu kommt, ist so eine Rolle, ich weiß nicht, ob man sie als Macher bezeichnen könnte, Entscheider, Umsetzer, also jemand, der Dinge auch vielleicht voranbringt. Also, weiß nicht, welchen Begriff würdest du da nehmen?
Ja, ich finde, Macher, das ist immer so ganz bodenständig. Wir benutzen ja auch einige Firmen. Ich finde, da steckt auch so ein bisschen so ein Visionär drin. Einfach so einer, der eben, naja, Dinge auch in die Hand nimmt. Also auch so ein bisschen so ein Tempoangeber. Also so, finde, das Thema Leistung darf und sollte in Führung ja unbedingt vorkommen. Also so auch dieses ganze Thema, wie kommen wir eigentlich zum Erfolg? Also, ne, das steckt in Macher drin, das steckt eben in Umsetzer drin, das steckt in Gasgeber drin, also wie auch immer so, ne? Alles dafür, sozusagen, was das so zusammenfasst, was ist eine gute Strategie, wie kriegen wir die PS auf die Straße, wie können wir das umsetzen? Finde, für mich steckt da auch immer drin, ein gutes Vorbild zu sein, also selber auch ja da voranzugehen und so für was einzustehen, so, ne?
Ja, also ich glaube, das ist die Schnittstelle zwischen Führung und Management, die du jetzt gerade beschreibst, weil in der Regel jede Führungskraft ja auch, also nicht immer, aber meistens ja eine Managementaufgabe hat, also in einem bestimmten Bereich bestimmte Ergebnisse erzielen soll, dafür auch verantwortlich ist, manchmal sogar das Gehalt daran gekoppelt. Und das heißt, also hier geht es darum, dass ich als Führungskraft auch so ja eine gewisse Umsetzungsstärke haben sollte. Und ich finde, das ist übrigens der Punkt, wo es Menschen vielleicht auch manchmal schwerfällt, die vorher eine exzellente Fachkraft waren und auf einmal Dinge machen sollen, die gar nicht so zu ihrem Thema passen. Das hatten wir vorhin so ganz kurz. Es gibt es ja manchmal, jemand wird von einer guten Fachkraft zur Führungskraft und scheitert da dann.
Ich höre das manchmal tatsächlich, dass Führungskräfte also sagen, oh, ich wünsche mir so sehr, die würden mich alle mal in Ruhe lassen und ich könnte mal in Ruhe meinen Job machen.
Wäre das Leben schön.
Ja, genau. Und dann sage ich immer, jetzt habe ich echt eine doofe und eine gute Nachricht. Also, und die doofe zuerst. Sagen, dass also das, was die Leute von dir wollen, ist eben deine Aufgabe als Führungskraft. Also ne, dafür da zu sein und eben nicht, also natürlich gibt es logischerweise auch immer noch Sachen, die einen gewissen operativen Anteil haben, also ne, die man erledigen kann. Aber der größte Anteil als Führungskraft ist eben nicht mehr operativ unterwegs zu sein. Und in meiner Erfahrung oder nach meiner Erfahrung ist das der Umstand, der die meisten erstmal frustriert, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen ja nichts mehr. Ich bin heute nach Hause gegangen, habe überhaupt nichts hinbekommen. Das ist anders als früher, wo man so ein direktes Ergebnis sieht, ne?
Ja, okay. Das ist, finde ich, auch ein Irrglaube, so, den wir auch zum Teil in Deutschland haben. Wenn ich mich weiterentwickeln will in einem Unternehmen, wenn ich aufsteigen möchte, ist das in der Regel mit Führungsarbeit oder Führungsverantwortung verbunden. Und das finde ich eigentlich schade, dass es da also nur dieses Entweder-Oder gibt. Ja, wenn ich aufsteigen möchte, dann Führungskraft, sonst gibt es eben keinen Aufstieg. Und dieser Aufstieg in eine Expertenrolle, das ist, glaube ich, nicht so häufig oder nicht so üblich, oder?
Noch nicht. Ich glaube, da gibt es einen großen Nachholbedarf. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die das inzwischen ja auch gemerkt haben und im Blick haben. Und ich finde unbedingt, dass das sehr, sehr gleichwertig funktionieren sollte. Eben eine Entwicklung in Führung oder eben in einen Expertenmodus. Und ich finde, es sollte eben nicht, naja, wenn wir mal ehrlich sind, das Mittel der Wahl sein, um die nächste Karrierestufe zu machen, um mehr Geld zu verdienen oder das größere Auto zu haben, dass man eben ein Team führt, sondern es sind halt unterschiedliche Fähigkeiten, die dafür in Frage kommen und nichts ist weniger oder mehr wert. Idealerweise wäre das so ein Parallelweg, ne, den eine Firma aufmacht.
Deswegen empfehlen wir auch immer ja allen Führungskräften, diese Stärkenanalyse erstmal für sich selber zu machen, bevor ich das bei den Mitarbeitern mache, um entweder zu sehen, bin ich da eigentlich richtig oder aber, welche Stärken können mir helfen, diese Führungsaufgabe, diese Rolle eben gut auszufüllen und da auch ja gute Ergebnisse zu erzielen. Darum geht es natürlich auch.
Unbedingt, aber also tatsächlich zu dem Thema Talente oder Stärken muss man wirklich aufpassen, dass man nicht in so eine Falle tappt, weil es gibt nicht die perfekte Talentkombination für die perfekte Führungskraft, sondern wenn ich das will und mir eben meine Rolle klar ist, dann kann ich jede meiner Talente dafür einsetzen. Also ich kann die anwenden für ein Ziel, was ich habe. Aber es gibt sicherlich, ich sage jetzt mal, wenn jemand keine Lust hat, mit Leuten umzugehen, wenn es ihm schwerfällt, zu kommunizieren oder überhaupt in Kontakt zu treten, dann würde ich prophezeien, das macht die Führungsarbeit ganz schön herausfordernd. Also, und das macht unterm Strich, ehrlich gesagt, ja auch keinen Spaß. Das darf man ja auch irgendwie nicht so ganz vergessen, ne?
Okay, also wir haben diese beiden Rollen, Entwickler und Macher oder Umsetzer, Gastgeber, also es gibt da unterschiedliche Bezeichnungen, aber nehmen wir mal also Entwickler und Macher. Was ist noch so die dritte Rolle, die da in diesem Dreiklang sicher noch fehlt?
Ja, ich finde, das ist so eine, also ich bin ganz bei dir, ein Coach sollte eine Führungskraft aus meiner Sicht auch nicht sein. Vielleicht manchmal eine Mentorenfunktion, finde ich, kann eine Führungskraft schon einnehmen. Es ist für mich eher so eine, ja, so eine, wie soll ich das sagen, so eine Rolle, die sich darum dreht, wie können wir miteinander in Kontakt kommen, wie sprechen wir miteinander, wie geben wir uns Feedback, wie ist so das Miteinander gestaltet? So eine Rolle brauche ich, finde ich, in der Führungskraft auch.
Das wäre so eine Rolle, die könnte man als Beziehungsgestalter vielleicht bezeichnen.
Ja, finde ich ein guter Name, genau.
Ja, also das heißt, es geht auch darum, natürlich, ja, so einen gewissen Spirit vielleicht zu erzeugen. Das machen wir ja bei uns immer an diesem Thema Werte fest. Also einmal natürlich zu sehen, was ist mir wichtig, aber Werte beschreiben ja auch tatsächlich auch dieses Thema, wie gehen wir miteinander um? Das ist eine Frage, die Werte auch beantworten. Und dafür, ja, ist eine Führungskraft in gewisser Weise auch zuständig. Also, ja, ich glaube, so ein Thema nicht nur vorzuleben, sondern auch, ja, mit dem Team gemeinsam, ja, umzusetzen, auch immer wieder zu reflektieren.
Genau, das so mit Leben zu erfüllen, finde ich auch. Also ich verwende häufig diesen so Begriff so von so einem Ermöglicher insgesamt, ne? Also das meint hat sicherlich noch andere Anteile, aber das ist das eben auch so einen Impuls auch mal reingeben und dann eben die Erarbeitung in dem Fall ermöglichen und immer wieder sich auch darum kümmern, dass es so einen Rahmen gibt, damit das auch stattfindet.
Weil da sieht man übrigens, dass die Rollen ja so ineinander greifen, oder?
Ich finde ja. Also ich finde, dass man sie nicht haarscharf voneinander unterscheiden kann.
Ja, denn sag mal, Entwicklung ohne eine gute Beziehung ist ja unglaublich schwierig. Oder eine Beziehungsgestaltung, die sich nur zum Selbstzweck hat, also wo es dann nicht um Ergebnisse geht, also die Rolle des Machers vielleicht fehlt oder so, das ist dann sorgt man vielleicht für gute Stimmung, alle sind immer gut gelaunt, aber bringt einen auch nicht voran.
Ja, wir sind eben nicht im gemeinnützigen Verein, ne? Also ich finde auch so dieses, also so auch dieses auf Ziele gucken und ich finde auch so gewinnen wollen und diesen Spaß auch an, also ich sage jetzt mal Leistung zu erzielen, finde ich es auch eine, also es ist vielleicht keine eigene Rolle, aber es ist so eine Tendenz oder so ein Gefühl, was es eben auch gilt zu vermitteln, finde ich, dass es Spaß macht, an Zielen anzukommen, ne?
Okay, das heißt, wir haben jetzt also bestimmte Rollen, die eine Führungskraft ausüben sollte, aber es gibt nicht so das eine Verhalten, es gibt nicht den einen Führungsstil, mit dem ich das unbedingt erreichen kann. Es sollte also ja eher so etwas sein, was ich mir als Führungskraft einfach mal bewusst mache. Also vielleicht das auch nochmal zum Schluss. Wobei hilft es denn, wenn ich mir dieser Rollen eigentlich bewusst bin?
Naja, also ich finde, es macht ja erstmal so klar, auch wieder diese Reflexion zu gehen, was gelingt mir denn heute eigentlich gut und wo möchte ich mich denn eigentlich selber entwickeln? Also auch zum Beispiel, wo hilft mir vielleicht ein Training? Also wo möchte ich weiter an mir arbeiten? Ne? Also weil ich finde, manchmal entsteht ja bei Führung so ein bisschen diese Vorstellung, das fällt irgendwie so vom Himmel und die Leute werden so geboren. So hast du vorhin schon gesagt, man müsste das plötzlich alles können, ne? Nur weil man plötzlich den Titel trägt. Ja. Und das ist natürlich großer Quatsch, also sondern eben zu gucken, so wie kann ich das lernen, wie kann ich das über die Zeit sozusagen, naja, auch bei mir selber weiterentwickeln. Das finde ich, dabei helfen diese Rollen ja unglaublich gut. Und natürlich, aus meiner Sicht, helfen sie auch wahnsinnig gut, das auch abzugrenzen. Also ich sage jetzt mal zum Team, ne? Wofür bin ich eigentlich zuständig und wofür sollte ich auch Verantwortung übernehmen als Führungskraft? Ich finde es auch mal eine wichtige Frage.
Ja, sehr gut. Also das heißt, es zeigt mir auf der einen Seite meine Führungsbaustellen, so könnte man das vielleicht nennen. Also wo liegt mein persönlicher Entwicklungsweg? Ja, wo möchte ich mich gerne hinentwickeln? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Aber eben auch in der Arbeit mit dem Team und den einzelnen Mitarbeitenden einfach mal so zu reflektieren, wo stehen wir, wo möchten wir hinkommen, was kann mein Beitrag als Führungskraft sein, was sind meine Erwartungen an das Team. Das heißt, diese Rollen sind so ähnlich, wie wir das bei der Wertematrix hatten, ja, sowas wie ein Sortierinstrument auch.
Finde ich total, ja, absolut.
Ja, sehr, sehr schön. Und das soll ja auch hoffentlich unser Podcast Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein bisschen bringen, so ein bisschen Orientierung in diesem Führungsalltag. Woran kann ich mich orientieren? Wohin kann ich mich entwickeln? Was sollte ich als eine gute Führungskraft, die ich vielleicht sein möchte, ja, in meinem Repertoire haben? Worüber sollte ich mal nachdenken? Das sind so das Thema, wo, glaube ich, diese Rollen eine Hilfe sind.
Finde ich auch. Und über allem steht, neugierig bleiben hilft, finde ich immer. Und ehrlich gesagt, es ist auch immer alles nicht so ganz schwer nehmen. Also ich finde ja, wie in vielen Lebenslagen ist auch hier so eine Portion Humor und vor allen Dingen so diese Offenheit finde ich extrem wichtig, weil Das dürfen wir immer alle nicht vergessen. Wir alle haben ja feine Antennen dafür, ob jemand gerade Theater spielt oder nicht. Oder ob er das, ne, ernst meint. Und das finde ich, darf vor Führungen nicht halt machen.
Super. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, liebe Kathleen, für diese wunderbare Folge. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir, lieber Stefan. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!